wirklich vernünftig sein?
Und weglaufen.
Eben nicht, Agamemnon. Das Weglaufen war mein Fehler.
Wenn ich mich richtig entsinne, liebe Tochter, so hat Hippolyte ja gar nicht richtig nachgestellt.
Und das war sein Fehler. Aber was wird nur aus ihr, wenn er sich gar nichts aus ihr macht, Tiresias? Ja.
Ich dachte, du wärest etwas vernünftiger geworden, meine Tochter.
Ach, Väterchen, du verstehst noch immer nicht, dass vernünftig sein nicht heißt das Rechte, sondern das Passende tun.
Richtig, Phaedra. Ich hoffe, Sie machen sich was auseinander.
Dann werden Sie umkommen.
Man kommt in jedem Falle um, Agamemnon.
Man kann auch in Ehren umkommen.
Ach, Agamemnon, ich halte von Ehre nur noch etwas, wenn sie Spaß macht.
Richtig, Phaedra. Ich hoffe, sie macht sich was aus ihm.
Und er sich was aus ihr.
Wer weiß, Phaedra.
Ja, wer weiß, Achill.
Circes drittes Stück ist nur bis hierher überliefert. Es scheint an dieser Stelle finster geworden auf der Bühne, denn das Publikum ist aufgesprungen, als es nichts mehr sah, und hat gerufen:
Ist dir etwas passiert, Circe?
Oh nein, das Licht fiel nur um, Odysseus. Wie ungeschickt von mir.
Es dürfte sich dabei um eines jener eiförmig flachen Dochtfläschchen gehandelt haben, die, für gewöhnlich aus Mykene importiert, trotz ihrer mangelhaften Standhaftigkeit in der ganzen homerischen Welt und später gang und gäbe waren. Die Unruhe war noch nicht beendet. Das Publikum...
Soll ich dir helfen, Circe?
Nein, Odysseus, ich finde mich schon zurecht.
Ein Stuhl wurde gerückt, tappende Schritte, dann...
Wo bist du denn, Circe?
Hier, Odysseus.
Und nun bedenkt, was das Gerücht aus ihr gemacht hat. Bedenkt, was ihr von Circe wisst. Tochter der Sonne, Enkelin des Ozeans. Woher kommt der Hang, alles so zu verkleinern? Es ist Feigheit, alles göttlich gleich zu nennen, was das gewöhnlich ein wenig übersteigt. Das große Mühlrad, das Zukunft aus dem Dunkeln schaufelt und uns mit Schicksal und Geheimnissen überschüttet, das ist göttlich, das allein. Wir vergeben uns gar nichts, wenn wir nicht alles gleich begreifen und erklären können. Ein Mensch zu sein und es zu überstehen, ist auch nicht wenig. Meine Affären sind euch bekannt, die Geschichten des Odysseus. Der kurzsichtige junge Mann, den ich bei den Phäaken traf, hat deutlich seinen Teil daran gehabt. Auf Chios hat er diktiert, was zu berichten war. Und seinen Sklaven aus Phönizien wuchs eine Löwenpranke bei der Reinschrift. So erfuhr ich für meinen Teil, dass alle Löwenpranken von der Welt nicht sind, verglichen mit dem großen Gang der Sterne, die unser Leben wirklich lenken. Kurz, ich saß hier unter den Phäaken, am Tisch des Königs, ganz allein. Ich griff nach dem Wein. Da dämmerte die Stimme des Demodokos in meinen Ohren. Und ich hörte, wie er den anderen sagte, wir hätten uns von Circe die mutigen Seelen gerne bereden lassen. Das war wahr. Und um nicht gänzlich schweigsam und unhöflich zu erscheinen, setzte ich den Becher ab und fasste die Geschichte ungefähr zusammen, indem ich sagte, wir blieben ein Jahr und hatten es gut. Als nun das Jahr vorüber war, sagte ich eines Morgens, ich stockte, ich bemerkte, dass jedermann am Tische schmunzelte, am unverhohlensten Alkinoos. Das wirkte mir die Worte in den Hals zurück. Ich schwieg. Jetzt aber lasst mich reden, aus Protest. Was für ein Jahr! Ich liebte Circe und sie erwies sich als eine Geliebte einfallsreicher, als ich zu hoffen je gewagt hatte. Wir liebten uns und das erdachte sich die merkwürdigste Geschichte. Wenn ich bedenke, wo wir uns trafen, wann und vor welchen Ohren wir zum ersten Male sagten, ich bin Circe, ich Odysseus, wenn ich bedenke, wie es anfing und wie es ausgegangen ist, so erlebten wir, ich weiß es anders nicht zu sagen, den Rückweg einer Liebe. Es begann mit einem strahlenden Finale. Unsere Arme waren Harfensaiten, unsere Küsse sangen. Doch in der nächsten Nacht erschrak ich schon zum ersten Mal. Sie begann sich plötzlich vor mir zu schämen. Mit einem Male war es mir nicht mehr erlaubt, ihr nachzuschauen, wenn sie durchs Zimmer ging. Und sie vergaß sich erst wieder, als sie von neuem in meinem Arme lag. Bald spielte sie nicht mehr Theater. Sie sagte, es falle ihr nichts mehr ein, keine neuen Stücke. Sie fing auch an, sich mir in den Weg zu stellen, wenn ich zu meinen Leuten wollte, die sich noch immer Nacht für Nacht mit ihren Mädchen und den Husaren unten im Paradies der Pferde trafen. »Geh nicht hinunter«, sagte sie, »triff sie woanders, wenn diese Mädchen nicht dabei sind.« Es war mit einem Male, als hätten wir etwas zu hüten. Und sie, auch ich nun, wir wurden immer ängstlicher, es könnte uns verloren gehen. Dann lag sie einmal eine ganze Nacht steif wie ein Stock bei mir und rieb nur ihr Gesicht an meiner Schulter. Wir wurden rot, wenn wir einander sahen. Zuletzt kam eine Zeit, da taten wir vor anderen Menschen, als hätten wir uns nie gesehen. Da war das Ende nicht mehr weit. Der Anfang war gekommen.
Es kam ein Morgen, da trieb es ihn hinaus. Hinaus auch aus der Stadt. Es führte ihn, ohne dass er sich versah, durch Schilf und Dschungel, und plötzlich fand er sich am Meer. Er stand vor seinem Schiff. Er schlug die Hände vor die Augen. Mein Schiff, meine Flügel. Wann hatte er zum letzten Mal gedacht, mein Schiff? Es lag da im Morast, halb auf der Seite, in Zotteln hing das Tauwerk, der Mast war durchgespalten von einem Blitz, der schwarze Rumpf, der rote Schnabel, die Farbe abgeblättert, die Plankenfugen aufgesprungen. Alles war verdorben. Es roch nach Aas. War das das Ende? Es dauerte eine ganze Stunde, bis er die Kraft fand, heranzutreten und es anzurühren. Aber es war stumm. Nichts antwortete ihm mehr, als er sacht über seine Seite strich. Er war ein armer Mann. Abends sah er Perimedes in der Rue du Dragon. Er blieb stehen und sagte: Steuermann, ich war bei unserem Schiff. Perimedes schlug die Augen nieder, als wären auf dem Pflaster Goldstücke zu vermuten. Eurylochos kam hinzu. Er fragte, was es gäbe, und Perimedes sagte ihm:
Odysseus war beim Schiff.
Sieht schön aus, was? Aber wir brauchen es ja nicht mehr.
Wenn man es recht bedenkt, so hätten wir uns manches ersparen können, wenn wir gleich bei den Lotophagen geblieben wären.
Mir hat es damals auch gefallen, da auf Meninx. Aber das Paradies der Pferde, da kommt das ganze Lotophagenland nicht mit. Übrigens, Odysseus, ich fange nächste Woche an in der Garküche bei der Kaserne an der Ecke. Sie suchten einen zweiten Koch.
Odysseus sagte: Zweiter Koch, Eurylochos. Schön. Und die anderen?
Man muss von unten wieder anfangen. Die anderen, was ist?
Odysseus atmete. Er sagte: Morgen früh bei Sonnenaufgang seid ihr alle beim Schiff. Perimedes schaute ihn verdutzt an. Eurylochos lachte.
Das wird seine Schwierigkeiten haben, Admiral.
Eurylochos, du sorgst dafür, dass alle da sind morgen früh. Du bist nach mir der erste Mann an Bord.
Wie wäre es, wenn sich der allererste Mann an Bord die Mühe selber machte?
Odysseus ließ sie stehen. Am anderen Morgen waren sie zur Stelle, Eurylochos und Perimedes und etwa 30 Mann. Es fehlte fast die Hälfte, aber fürs Erste war es genug. Am Abend sah man wieder, dass das Schiff ein Schiff war. Aber noch lange war es kein gutes Schiff. Es wurde auch kein gutes Schiff mehr. Das sah Odysseus nach einer Woche. Da sagte er: Morgen gehen wir in See. Keiner gab Antwort. Am Abend ging er zu Circe. Er fand sie nicht zu Hause. Mitten in ihrem Zimmer blieb Odysseus stehen und wartete. Das Theater stand in der Ecke. An schlaffen Fäden hingen Minos und Agamemnon zwischen den Kulissen. Phaedra lag kopfüber auf dem Boden. In einer Ecke hockte wie ein Straßenbettler Held Achilles. Er bückte sich und griff hinein, um ihn zurechtzusetzen. Da sagte es hinter seinem Rücken:
Das geht nicht. Dem Achilles ist ein Faden abgerissen. Gib her, er ist schnell wieder angeknüpft.
Er ließ Achilles fallen und drehte sich um. Ich habe dich gar nicht kommen hören, Circe. Sie schaute ihn aus großen Augen an. Dann lächelte sie sehr sacht und sagte:
Ich aber sehe dich gehen.
Er wollte ihr etwas erwidern, erklären, was es auf sich habe mit seinem Schiff, mit seinen Leuten, mit ihm selbst. Sie aber legte ihm den Finger auf den Mund und sagte:
Sei still. Gehst du heute Abend schon?
Und wenn er es auch nicht wollte, es sprach aus ihm: Ja, heute Nacht.
Ich habe die Zeit bis zum Morgen allein auf meinem Schiff verbracht. Ich lag beim Mast wach bis zum Morgen und sah die Sterne gehen und viele Meteore fielen. Es war August. Und es ist so viel Unglück in meiner Brust gewesen, dass es sich fast wie Glück anfühlte. Und wenn es mit mir reden wollte, sagte ich einfach: Warte bis morgen. Warte bis morgen Nacht. Wartet, Sterne, bis morgen Nacht. Dann rührt die Spitze meines Masts euch wieder um. Der nächste Tag verging, bis wir das Schiff zu Wasser hatten. Ich fragte nicht, wer fehlt, ich zählte sie auch nicht im Stillen, aber als alle Mann nach ihren Riemen griffen, malte die Abenddämmerung die Lücken auf den Ruderbänken grau an. Ich sagte nicht ein Wort. Warum sollte ein schlechtes halbes Schiff nicht eine schlechte halbe Mannschaft haben? Und konnten das Schiff und seine Mannschaft besser sein, nachdem ich sie ein ganzes Jahr vergessen hatte? Perimedes fragte, welchen Kurs er halten solle, als wir querab vom Kap Circei standen. Der Wind war südlich. Ich sagte: Halt auf See hinaus. Eurylochos warf lauernd ein:
Du wolltest nach Süden, sagtest du heute Morgen.
Halte auf See hinaus, Perimedes.
Was wollen wir im Westen?
Einen Wind suchen, Eurylochos, der uns dahin bringt, wohin wir wollen.
Wir haben wenig guten Wind gefunden bisher.
Ich schwieg. Der Bug des Schiffes war nach Westen umgeschwungen und die Dämmerung verlosch. Mitten in der Nacht rief es von vorn: Land voraus, Odysseus. Ich schrak hoch aus meinem Halbschlaf. Voraus schäumten große Felsen in der Finsternis. Ich rief: Perimedes, was liegt an? Eurylochos saß am Steuer. Er hatte Perimedes abgelöst.
Osten liegt an.
Jetzt sah ich, dass sich die Sterne alle gedreht hatten. Eurylochos war auf Gegenkurs gegangen, während ich schlief. Die Felsen schäumten hoch und gefährlich, im Norden aber sah ich flachen Strand. Ich sagte: Wir laufen die Küste an und warten, bis der Wind gedreht hat. Halte 2 Strich mehr nach Norden. Nach einer halben Stunde sahen wir die Bucht von Kimmeria weit und still sich vor uns auftun. Bald schabte sich unser Kiel in den silberhellen Sand hinein. Ich ließ das Schiff auf den Strand holen. Die Leute lagerten sich um ein Feuer. Ich nahm Eurylochos beiseite und fragte ihn, ob er müde sei.
Eine halbe Nacht macht mich nicht müde.
Dann komm mit. Ich habe mit dir zu sprechen. Das Land war lang und flach und weit. Der Mond im letzten Viertel ging auf. Wir schritten ihm entgegen.
Du willst mich sprechen?
Eilt es dir so sehr?
Oh nein, ich habe Zeit.
Wir schritten weiter. In meinem Kopf verdrehte sich ein Karussell. Was sollte ich ihm sagen? Ich, der ich den Weg ja selbst nicht wusste, der zu gehen war. War es nicht recht gewesen, dass er das Schiff gewendet hatte, als ich schlief? Was hatten wir auf See zu suchen? Im Westen, wenn wir nach Hause wollten? Wir gehen, um den rechten Wind zu suchen. War das nicht einfach eine Ausrede gewesen, weil ich keine bessere Antwort wusste, als Perimedes wissen wollte, welchen Kurs er halten sollte? Sie wollten nicht mehr weiter, das war mir klar. Und ich? Wer etwas finden will, hat auf dem Meer etwas zu suchen, die anderen nicht. Und plötzlich fielen mir die Augen des alten Fischers ein, der bei den Lotophagen vor mir gesessen hatte. Er lächelte mich an, ganz nahe. Ich sehe dich 2-mal an deinem Ende, Odysseus, sagte es. Ich bin gespannt. Aber in Wahrheit war er stumm und schaute mich nur an, jetzt in der Nacht, und lächelte, und es sah aus, als wiege er den Kopf. Da griff es mich beim Arm. Es war Eurylochos. Ich schüttelte ihn ab. Was willst du?
Du hast geschwiegen bis jetzt, obwohl du sprechen wolltest. Ich hatte vor zu schweigen, aber jetzt rede ich.
Was willst du?
Ich will nicht weiter mit.
Dann geh zur Hölle.
Keiner will mehr mit. Es muss ein Ende haben, Odysseus. Lass uns in Frieden bleiben, wo wir sind.
In Ithaka wird es Frieden geben.
Wir haben Ithaka vergessen, alle.
Es wird euch wieder einfallen, wenn es in Sicht kommt.
Es wird uns nicht in Sicht kommen, Odysseus. Hör zu. Sie haben mir gesagt, ich soll dich fragen, ob du uns nun in Frieden lässt. Es muss ein Ende haben.
Nein.
Und dann geh allein.
Er stieß mich an der Schulter weg. Ich fuhr herum, da stand er hinter mir, in seiner Hand ein langes Entermesser.
Geh, sag ich dir.
Ich sprang und fiel ihm in den Arm, aber Eurylochos war schneller. Er griff mich an der Gurgel und würgte mich und schob mich von sich. Ich sah das Messer in der Luft. Da hat es mich getroffen. Da traf mich, was sie den milden Pfeil Apollos nennen. Der traf mich in den Rücken und traf mich schwarz und schwer und schärfer als alle Messer von der Welt und fuhr in mich hinein. Ich griff mir an die Kehle, aber Eurylochos hatte mich losgelassen, erschrocken. Und da mich keiner hielt, bin ich gestürzt. Und wie ich so lag und nichts mehr denken konnte, knirschten die Füße des Eurylochos im Sande. Er ging, dann lief er immer schneller, er lief fort. Und es war still. Und anderes kam. Die Schatten sind gekommen. Sie waren groß und kamen mir ans Ohr. Und Agamemnons Stimme war es, die da sagte:
Stirb. Stirb, Odysseus. Stirb wie Achill.
Aber Achilles raunte leise:
Leb irgendwo und irgendwie, nur lebe.
Und plötzlich sah ich sie. Ich sah sie da in mir. Agamemnon hing in der Kulisse und Achilles hockte wie ein Straßenbettler hinter meinen Augen. Und nun kam Circe.
Der Faden ist ihm abgerissen. Gib her, er ist schnell wieder angeknüpft.
Und wie sie es sagte, durchfuhr es mich nun ganz. Der Pfeil drehte sich in meiner Brust. Eine fremde Hand stieß ihn nach und er durchschnitt mich und mein Herz. Und er schnitt tief in mich hinein. Ich schmeckte seine Eisenspitze auf der Zunge und es hat aufgebrüllt in mir. Und alles wurde schwarz. Schwarz eine ganze Welt, als hätte ich die Sonne zu lange angeschaut.
Sie fragten ihn: Kommst du allein zurück? Eurylochos war stehen geblieben, weit genug vom Feuer, dass sie sein Gesicht nicht sehen konnten.
Odysseus ist tot.
Da sprangen welche auf und Eurylochos wich zurück und sagte, was keiner recht verstand und alle doch zugleich begriffen:
Odysseus ist bei den Toten.
Nun schlief keiner mehr. Sie hockten um das Feuer, das auszugehen drohte. Eurylochos saß zwischen ihnen, unruhig, weil er Perimedes im Rücken fühlte. Doch den hatte der Blitz am schwersten wohl getroffen. Was nun? Und
vielleicht kommt er ja zurück.
Du hörst doch, dass er tot ist. Eurylochos war doch dabei.
Was hat Eurylochos genau gesagt?
Bei den Toten ist er, hat er gesagt.
Was hast du gesagt, Eurylochos?
Er war plötzlich verschwunden. Wir gingen und plötzlich war er verschwunden. Ich rief und rief und lief nach allen Seiten, aber nichts als sonderbare Luft. Er war verschwunden.
Ist er abgestürzt?
Nein, da ist ganz flaches Land. Glatter Boden und Kraut, das drüber hingewachsen ist. Pappeln, Weiden, da und dort, sonst nichts. Kein Versteck für nichts.
Dann ist er bei den Toten.
Dann kommt er wieder, sage ich dir.
Er kommt nicht wieder.
Dann kommt er wieder, sage ich dir.
Eine Hirtin hatte ihn gefunden. Als er die Augen aufschlug, fand er seinen Kopf in ihrem Schoße liegen und ihre Hand lag auf seiner Brust und die andere hielt seine Stirne sacht. Er sagte nichts. Auch sie war still und hielt nur seine Stirn. Doch wie er nach einer Zeit die Augen ganz aufmachte, sah er, dass die Hand, die seine Stirne hielt, braun war und schwielig von der Arbeit. Die andere aber, die auf seiner Brust, war hell und schmal im ersten Morgenlicht und sie war still, wenn sie sich auch bewegte und wirkte auch, wenn sie ganz stille war. Und wenn er von einer Hand auf die andere schaute, dann war ihm jetzt, als schaute er von einem Adler auf eine Taube. Seltsam war nur, dass beide Hände wie ein Adler und beide auch zugleich wie eine Taube waren, obwohl sie sich in gar nichts glichen. Und so sagte er, ohne aufzusehen von diesen Händen: Bist du auch aus Ägypten, wie der Robbenschläger? Es lachte ein wenig über seinem Kopf.
Du musst nicht denken, sie seien alle aus Ägypten, die dir helfen wollen.
Dann lag er wieder still und schloss die Augen und spürte nur das sachte Streichen dieser wunderbaren Hände auf seiner Haut. Langeweile, bis die Stimme über seinem Kopfe endlich sagte:
Geh jetzt. Geh zu deinem Schiff zurück. Du kannst jetzt wieder gehen.
Er aber sagte: Lass mich noch eine Weile. Doch die Stimme sagte:
Du musst jetzt gehen, Odysseus. Sie brauchen dich. Sie streiten sich. Du kannst auch wieder gehen. Und ich muss zurück zu meiner Herde. Sie verliert sich sonst. Ich muss sie suchen. Versuch es. Du kannst wieder gehen.
Und sie schob sanft nun seinen Kopf von ihrem Schoß ins Gras, stand auf und ging. Und der Mann im Gras hörte, wie ihre leichten Schritte sich entfernten. Als sie verschwunden waren in der stillen Luft, da stand auch er auf. Es ging. Es ging, wie sie gesagt hatte. Der Pfeil saß tief, das spürte er. Niemand würde ihn je herausziehen können. Nie mehr. Und das war sonderbar und neu zu denken, dass man von nun an leben musste mit dem schwarzen Pfeil im Rücken, der ihn durchbohrt hatte. Sein Herz, ihn selbst. Man würde leben müssen mit dem Pfeile. Das wusste er. Und er schritt langsam, um es zu versuchen. Kein Schritt war leicht, von nun an keiner mehr, doch es ging. Und langsam, Schritt für Schritt, ging er den Weg zurück, den er dem dünnen Monde entgegengegangen war. Der stand nun im Zenit, schon halb verblasst.
Ich fand sie schlafen, als ich kam. Das Feuer war ausgegangen. Sie lagen da wie hingemäht, als hätte es sie im Streit erstickt. Ich hockte mich in ihrer Mitte in die Asche. Sie war noch warm. Rühr dich nicht, sagte sie in mir. Rühr dich nicht mehr, als Not tut. Vielleicht lässt es sich dann ertragen. Mit dem Pfeil. Da saß ich still, bis einer halb den Kopf hob und mich fragte.
Ist es wahr, dass du bei den Toten gewesen bist?
Ich überlegte.
Eurylochos hat es gesagt.
Ich nickte. Ja, das kann man sagen. Nun erwachte einer nach dem anderen.
Ist es schwer, hinzukommen?
Ich sagte, der Rückweg war sehr schwer. Lasst uns das Schiff zu Wasser bringen, dann wollen wir versuchen, nach Ayaya zurückzukehren. Auch Circe sah ich noch einmal. Aber alles war anders geworden. Es war etwas geschehen. Für Liebe war nun keine Zeit mehr und was gewesen war, war jetzt wie eine Geschichte, die ganz fremde Leute erlebt hatten an unserer Stelle.
Ich weiß, dass du gehen willst. Du willst weiter. Ich werde lange mit dir gehen, so weit wie meine Gedanken an dich reichen und ich den Weg weiß.
Ich lachte. Weißt du den Weg?
Oh ja, Odysseus. Ich weiß ihn ein ganzes Stück weit. Ich kenne dich gut. Es ist nicht schwer zu sehen, welchen Weg du gehst. Hör zu.
Und alles ist gekommen, wie Circe es gesagt hat, sagte der Mann am Tische des Alkinoos. Und er schwieg lange in Gedanken, bis der König ihn fragte,
war das Ende?
Das Ende war erbärmlich, König Alkinoos, sagte der Mann. Wir machten uns davon bei Nacht und Nebel und liefen mitten in den Sturm hinein, der kam. Zuerst erschlug es Perimedes im Morgengrauen. Die Ra traf ihn, als unser Mast brach und krachend auf die Ruderbänke schmetterte. Ich schrie sie an, sie sollten das Tauwerk kappen und ihn über Bord rollen lassen, aber sie waren vor Entsetzen wie gelähmt. Ich griff selbst nach der Axt und hackte in die Wanden, die uns wie Polypenarme umschlungen hielten. Aber keiner half mir, und wie die See den Mast nun hin und her warf und der Baum alles zu Boden walzte, was zuckend unter ihn geriet, sprang Eurylochos über Bord und alle anderen sind ihm nachgesprungen. Ich blieb allein auf meinem letzten Schiff. Das Meer verschluckte die Gesichter eins nach dem anderen. Sie kehrten sich mir erschrocken zu im letzten Augenblick, ehe sie versanken, und ich war allein. Allein auf meinem letzten Schiff, bis auch mein letztes Schiff gesunken ist. Ich musste schwimmen. Dann warf eine Woge mir eine Planke zu. Daran hielt ich mich fest und trieb 2 Tage bis Ogygia. Das war das Ende. Der König schaute ihn an und sagte verwundert:
Da fehlen 7 Jahre, Odysseus.
Ich war 7 Jahre in Ogygia, sagte der Mann. Das war das Ende.
Was konnte danach anderes kommen als Geschwätz? Sie saßen da mit offenem Maule und haben mich angestarrt, als wäre ich ein Ungeheuer. Dann ging das Fragen los und ich log wieder. Da fand ich, dass sich das Misstrauen nicht gründlicher beschwichtigen lässt als mit Lügen. Naubolos hatte sich über den Tisch geworfen und schaute mir scharf in die Augen. König Alkinoos versuchte mir zu helfen.
Es sitzt kein Vagabund an meinem Tisch, Naubolos. Kein Mann, der sich ein Hemd aus Lügen machen müsste. Odysseus trägt meinen Mantel.
Aber gerettet hat mich nun Nausikaa. Sie saß im Schatten des großen Pfeilers, still verschwiegen. Jetzt hob sie ihren Kopf und sagte fest:
Und ich bin es gewesen, die ihm den Mantel gab.
Es fehlen 7 Jahre in der Rechnung. Sie fehlten wirklich. Es klaffte ein 7 Jahre breites Loch da, mitten im Gerücht. Es waren die Jahre bei Kalypso, von denen keiner etwas wusste. Was man von mir erzählt, stammt aus der Zeit, als meine Gefährten noch bei mir waren. Sie haben schwadroniert in jedem Hafen und brachten unsere Abenteuer und was ihnen selbst noch dazu einfiel, an den Mann. Vom Tage aber, wo ihre Gesichter verschwunden sind, vor meinen Augen, einzeln in der Sturmsee vor Sizilien, von diesem Tage an wird es still um mich. Einsilbig, wie ich herausgefunden habe. Man kennt nur das Skelett der Zeit noch und nickt, wenn es Kalypso heißt und 7 Jahre und Ogygia. Mehr kennt man nicht. Und ich selbst habe stillgeschwiegen. Nur eins, das geht mir durch den Kopf. Sind es wirklich 7 Jahre gewesen? Das scheint mir viel zu sein. Vielleicht sagt man nur 7 Jahre, weil 7 Jahre in der Rechnung fehlen, die ich nicht begleichen kann. Seht an, ich war geschlagen.
Und mehr als einmal?
Ich saß am Hafen von Ogygia und flickte Netze für die Fischer. So verdiente ich mein Brot. Ich schwieg, ich hatte keinen Namen mehr. Ich war allein. Ich weiß nicht, wie viel Zeit so hingegangen ist.
Nichts zählte dort die Tage?
Ich zählte auch nichts mehr. Und dann ist es gekommen.
Über dem Hafen lag ein kleines, zierliches Haus im Grünen mit einer Terrasse und einem weißen Säulengang ringsum. Es hieß, es stünde leer. Die Leute sagten, die Dame sei verreist seit langem. Und wirklich sah man höchstens einmal das Gesicht einer nubisch-schwarzen Köchin, die auf der Terrasse saß und Gemüse putzte. Es muss im 2. oder 3. Jahr gewesen sein, als es plötzlich durch den Hafen ging. Sie ist zurück. Kalypso ist zurück.
Ich flickte weiter meinem Netz. Wer war Kalypso? Ich kannte nicht einmal den Namen.
Bald sah man sie. Und sie ging spazieren. Sie kam zum Hafen, eine schöne Frau, reich, schön, vollkommen. Aber gerade an diesen Tagen hatten die Fischer Pech. Die Netze hakten oft am Grunde und Odysseus hatte alle Hände voll zu tun. Eines Abends sprach sie ihn an. Sie wollte wissen, wer er sei.
Ich sagte ihr, ich hätte keinen rechten Namen. Die Leute nennten mich den Netzeflicker.
Da fragte sie, woher er käme.
Von überall her.
Und du wirst bleiben?
Ja und nein.
2 Tage später bat sie ihn, ihr einen Korb hinaufzutragen in ihr Haus. Er sei zu schwer für sie und ihre Köchin sei nicht mitgekommen. Bring ihn am Abend. Es eilt nicht. Sie saß in einem Schaukelstuhl im Garten.
Reich, schön, vollkommen.
Sie saß zurückgelehnt und wippte durch die Abendluft.
Sie war das gerade Gegenteil von Helena, so sehr sie ihr auch ähneln mochte auf den ersten Blick. Doch Helena Sie war die Quelle aller Frauen. Kalypso war das Ergebnis dann am Ende.
Sie schwatzte und versuchte, ihn auszufragen. Sie wollte wissen, wo er wohne, wie er es mit dem Essen halte, lauter Unsinn. Zuletzt bot sie ihm an, er könne in ihrem Hause ein Zimmer haben, wenn er bereit sei, ihr am Abend eine Stunde oder zwei bei der Gartenarbeit mitzuhelfen. Odysseus schaute sie groß an, drehte sich auf dem Absatz um und ging.
Eines Nachts spürte ich, dass sie mich beobachtete, als ich am Strande saß. Da zog ich mich aus, tat meine Kleider unter einen Stein und sprang ins Meer. Als ich mich umschaute, stand sie, wo ich gesessen hatte, und ging nicht wieder fort. Da schwamm ich weit hinaus.
Nach einer Stunde nahmen Fischer ihn in ihr Boot. Sie fischten mit einer sausend hellen Lampe am Bug des Bootes, das lautlos durch das Wasser glitt. Sie gaben ihm eine Decke und er blieb an Bord die ganze Nacht. An den Riemen stand ein alter Mann, im Bug sein Sohn. Der stand groß und schwarz im Lampenschein, stach Barben und Brassen mit dem Dreizack und holte auch Tintenfische und Polypen herauf. Die schlüpften wie ein Bündel Schlangen um die Gabelzinken. Der Junge riss sie los, biss ihnen ins Genick und warf sie dann ins Boot. Später glitten sie lautlos in eine hohe Grotte aus weißem Fels. Sie strahlte auf im Licht der Lampe. Da saß auf einer Klippe eine Ratte. Die fischte in aller Ruhe. Sie saß geduckt und schnellte ihre Pfoten in das Wasser, wo ganze Schwärme kleiner Fische verschlafen schwebten, griff sich einen und fraß ihn auf.
Mich ekelte. Dann begriff ich, dass sie schön war in ihrer großen Seelenruhe. Doch zuletzt kam mir der Ekel wieder.
2 Stunden vor Morgen setzten die Fischer ihn am Strande wieder ab. Er fand seine Kleider wieder, warf sie über. Ein Schauer überlief ihn, er begann zu laufen. Sie hatte im Gebüsch gewartet. Als er vorüberrannte, rief sie ihm leise zu, »Du frierst ja. Komm, Odysseus.«
Doch sind es wirklich 7 Jahre ganz gewesen? Ich denke, aber ich bekomme sie nicht zusammen, wenn ich zähle. Eine lange Zeit war es gewiss. Welch eine lange Zeit. Ich will nicht sagen, ich hätte es nicht gut bei ihr gehabt. Sie las mir jeden Wunsch von meinen Augen. Sie hatte keine Kinder, nicht zu meiner Zeit. Daher war sie so unermüdlich. Doch bald sind mir die Wünsche ausgegangen.
Kalypso war schön und süß, reif und erfahren und unglaublich einfach zu verstehen. Sie war fast schlank, und dennoch war alles wie Lianenarme, was ihn umstrickte. Er konnte nur schwerlich atmen in der Umschnürung. Er schwamm wie auf Wellen, wenn er bei ihr lag, wie in einer Matte, die schwebt. Und mitunter kam er sich vor, als wäre er ein Akrobat gewesen.
Ein Künstler unter einem Zirkusdach, der vom Trapez springt und Saltos in der Luft dreht.
Nun war er abgestürzt.
Das war's. Ich war abgestürzt.
Und lag und wand sich nun im Netz und wusste nicht, wie er wieder auf die Beine kommen sollte in den weichen Maschen.
Die Zeit ist mir so lang geworden, dass es wirklich 7 Jahre gewesen sein können, die ich auf Ogygia verbrachte. Sie waren unversehens dann zu Ende.
Und das ist so gekommen. Jemand hatte einst Kalypso 2 Spiegel zum Geschenk gemacht. Sie waren golden eingefasst mit langen, schlanken Griffen für die Hand. Sie waren sich fast gleich, nur dass bei dem einen ein Fuchskopf über den Rand schaute, auf dem anderen schlug ein kleiner Pfau sein Rad. Kalypso sagte ihm, Gott Nereus habe sie ihr einst geschenkt nach einem Gartenfest. Das nächste Mal waren die Spiegel ein Geschenk des Atlas. Sie merkte den Widerspruch sofort und korrigierte sich geschickt, indem sie ihm erklärte, nur der mit dem Fuchs sei von Nereus, der andere von Atlas.
Mir war das alles recht. Je länger die List ihrer Freunde wurde, umso leichter wurde mir ums Herz. Ich fühlte mich entlastet von der Pflicht zu Dank und Treue, denn es stand nun fest, dass ich ihre Tugenden mit anderen teilte.
Er lag im Bett. Sie saß an ihrem Tischchen und spiegelte sich. Er ließ sie reden und war sich selbst ganz überlassen, sich und dem, was seine Seele sich beim Zuschauen dachte. Da sagte es...
Sie ist ein wenig dumm.
Aber es widersprach doch...
Nein, dumm ist sie nicht. Sie hat alles ganz genau verstanden, was du ihr je von dir erzählt hast. Sie war auch selbstverständlich, bis aufs Haar. Dann ist sie langweilig.
Und wieder widersprach es.
Es wird immer langweilig, wenn man einander gar zu gut versteht. Was bleibt denn für den Rest? Nichts. Kein Geheimnis mehr. Aber sich langweilen ist schlimm.
Da widersprach es nicht. Es nickte mit dem Kopf in ihm und gab jetzt zu, Langeweile ist das Schlimmste, was dir passieren konnte, Odysseus.
Das ist wahr.
Das ist ganz ohne Zweifel wahr. Mach ihr ein Ende. Und das war schnell getan, noch in der gleichen Nacht. Er wartete, bis sie schlief. Da stand er auf und ging ans Fenster. Doch draußen war auch feucht-sanfte Dunkelheit und Stille, die ganze Süßigkeit der Nacht. Er steckte die Lampe an und setzte sich an ihren Tisch. Schminktöpfe standen da, Lack für die Fingernägel aus Ägypten, ein langer, spitzer Griffel aus Stahl, Gott weiß wozu, und zwischen allem lagen ihre Spiegel. Ein fremder Mann schaute ihm daraus entgegen. Doch als er zu ihm sagte,
armer, alter Hund,
bewegten sich auch seine Lippen, armer, alter Hund. Er probierte, ob er sich nicht in beiden Spiegeln zugleich sehen könnte, hielt sie einander gegenüber und schaute schräg hinein, und da geschah etwas. Die Spiegel spiegelten einander. Sie warfen sich ihr eigenes Bild zu. Dann war der Rand erreicht.
Ich stockte. Kalypso und Odysseus im Gespräch. Wir beide im Gespräch, wenn Schweigen besser wäre, weil wir uns doch nichts mehr zu sagen haben.
Er fuhr auf und bedachte sich. Er wusste, es war ein Geist, der ihm die Spiegel in die Hand gespielt hatte heute Nacht. Der Geist. Sein guter, böser Geist. Den fragte er.
Wie geht das Ballspiel weiter, Geist?
Bohre ein Loch in den einen Spiegel und schau hindurch. Das war die Antwort.
Ich nahm den Griffel und durchbohrte den Spiegel mit dem Fuchs. Das Metall war dünn und weich und gab schnell nach. Ich schaute durch das kleine Loch auf den anderen Spiegel. Da sah ich, wie es weiterging. Ein ungeheurer Raum durchbrach die beiden Spiegelflächen nun mit einem Male. Ich sah sie hundertfach jetzt, einander widerscheinend. Eine Allee von Pfauen und von Füchsen. Ein Abgrund von blauer Spiegelleere.
Da sagte es hinter ihm vom Bette her, was tust du denn da, Odysseus?
Ich schrak auf, doch ich fing mich sogleich und antwortete, ich konnte nicht schlafen, da habe ich mich in deinen Spiegeln angeschaut.
Sind sie nicht schön?
Ja, nur habe ich jetzt in den einen ein Loch gebohrt.
Kalypso fuhr aus dem Bett. Meine Spiegel!
Sei beruhigt, schau einmal hindurch. Du wirst dich besser sehen nun. Wenn du recht zuschaust, siehst du sogar uns beide.
Er hielt ihr die Spiegel. Kalypso spähte mit einem Auge durch die Bohrung und rief, wie schön, jetzt habe ich 100.000 Spiegel. Und es ist wirklich, als lägen sie sich in den Armen. Sie gehen ineinander auf, sie auch.
Schau genau hin.
Oh, ich sehe alles. Sie seufzte halb zu sich selbst. Eine Frage und eine Antwort 100.000 Mal.
Du schwärmst. Sag, was du siehst. Mit einem Wort.
Kalypso atmete. Ich sehe die Unendlichkeit.
Das hatte ich nicht bedacht. Sie hatte recht. Man sah wirklich die Unendlichkeit, wenn man durch das Loch da schaute. Aber ich widersprach ihr. Ich sagte, nein, Kalypso, es ist das Nichts. Sie hat die ganze Nacht geweint. Am Morgen war sie schwach und übernächtig, aber zärtlich und besorgt um mich wie immer und schenkte mir die schönsten Bäume ihres Gartens für mein Boot. Am selben Tage noch begann ich es zu bauen. 17 Tage hat mich dieses Boot getragen, bis der Sturm kam und Kalypsos Bäume auseinanderriss. Ein Sturm war es. Womöglich tat es auch ein Gott aus Rache für den zerstörten Götterspiegel, ich weiß es nicht. Es war sicherlich ein Gott. Doch Gottes Hilfe war es auch, was mich zu den Phäaken brachte. So war das Ende, König Alkinoos. Schwieg ich in mir. Er brauchte schließlich nicht alles zu erfahren. Es war schon lange Stille in der Halle, als ich aufschaute. Die Gäste waren fortgegangen, einer nach dem anderen. Und auch der König stand nun auf und sagte:
Gute Nacht. Lag der Mann die dritte Nacht in der Halle des Alkinoos. Er schlief unruhig und nur für kurze Weile, dann lag er wieder wach und es dachte jetzt in ihm. Und wenn er zum Fenster hinüberschaute, standen stille, stumme Sterne da. Da kam es einmal von seinen Lippen: Du wirst nicht wissen, was du willst. Du wirst nicht wissen, was du willst, mein Gott. Leise schleifte es jetzt über die glatten Fliesen hin, trockene, nackte Sohlen. Der Mann fuhr auf und sah mit seinen Nachtaugen den Kurzsichtigen am Pfeiler stehen.
Horchst du? Das ist mein Platz.
Hinter dem Pfeiler?
Mein Platz ist jetzt dein Schatten, Odysseus. Sei ruhig. Du entgehst mir nicht.
Der Mann setzte sich auf und stützte sich auf seinen Arm. Er fragte langsam:
Was willst du von mir? Sag es, ich verstehe dich nicht. Ich will nichts. Nichts als dich auf etwas aufmerksam machen. Es entgeht dir sonst. Und das ist nicht mein Wille, sondern dein Schicksal. Schau an, Odysseus. Ein Mann wie du ist nicht allein. Er lebt nicht unbemerkt. Er lebt zwischen den Göttern und den Dichtern. Und er entgeht ihnen nicht, denn sie sind in großer Übermacht. Versuch nicht zu entfliehen, es wird dir nicht gelingen. Bedenke, dass es eine heilige Übermacht ist, der du dich ergibst. Du solltest dich nun fügen.
Woher weißt du, was die Götter von mir wollen?
Die Blinden wissen das. Die Dichter auch. Und ich werde bald beides sein, Odysseus. Was machst du für Geschichten? Ich habe dir zugeschaut heute Abend.
Sie kannten sie alle.
Du weißt, wie viel sie von den Tatsachen wussten. Und mehr hast du sie nicht wissen lassen.
Ich bin es müde, sie zu verbessern.
Und die Wahrheit wird sich von nun an von den Tatsachen ganz lösen. Das musst du bedenken.
Dann wird es keine Wahrheit mehr sein.
Oh, Odysseus, lass dir sagen, die Wahrheit ist, was stehen bleibt.
Ich schere mich nicht drum.
Du hast geredet heute Abend und kein Wort gesagt, Odysseus. Du hast sie selber sprechen lassen. Sie sind heimgegangen, voll von dir, voll Bewunderung also, voll von Grauen auch darüber, was einem Menschen widerfahren kann und misstrauisch dazu, ob es auch wahr ist. Sie möchten nicht mehr aufhören, dich zu befragen. Ist das dein Trick, die Abfahrt zu verzögern? Du hast Glück.
Gestern half dir ein Gewitter, hier zu bleiben, heute ein Trick. Morgen wirst du dir wieder etwas Neues ausdenken. Ich weiß, Nausikaa ist da. Aber du musst wissen, was du willst. Und wissen, was du wollen darfst, Odysseus.
Ich weiß es nicht.
Ich weiß.
Ich weiß es wirklich nicht.
Schau an. Deine Geschichten haben dich eingeholt. Am Ende werden die Leute mit Steinen nach dir werfen. Das darf nicht sein. Es wird nicht leicht für dich werden, einen neuen Vorsprung zu gewinnen, ohne deinen Geschichten wieder zu begegnen an jeder Straßenecke. Du musst handeln. Ich gebe zu, es sind große Geschichten, wunderbare Geschichten sind es. Ich habe dir zugeschaut heute Abend, als du sie überdachtest. Aber ein Mann, der seinen Tod hat, und ich sah den schwarzen Pfeil in deiner Brust. Ein solcher Mann muss wissen...
Ich lebe gut mit meinem Tod. Er macht mich aufgeräumt.
Aber er macht dir Schmerzen.
Nicht mehr, als ich ertragen kann. Er macht mich aufgeräumt.
Gut also. Wohin also, Odysseus? Du schweigst. Du weißt es nicht. Ich will dir sagen, was du weißt. Du liebst sie. Du wirst es ihr sagen, wenn du sie triffst. Und du hast Glück. Sie liebt auch dich. Wenn das ein Glück ist. Sag mir, Odysseus, traust du dir denn noch, wenn du von Liebe redest? Traust du dir wirklich? Ist es nicht vielmehr so, dass du in der Minute, in der nichts aus dir kommt als Wahrheit, heiß und von ganzem Herzen, wie du fühlst, ist es nicht so, dass da im gleichen Augenblick die 100 Schwüre, die du der Liebe schon geschworen hast, wie Echo in deinen Ohren widerhallen und du stockst und das Wort bleibt dir im Herzen stecken? Ist es nicht so? Merkst du nicht plötzlich, dass du dir über deine eigene Schulter hinweg zuschaust, zuhörst und im gleichen Augenblick schon zerfällt jeder Satz, den du noch sagst, in Worte? Und jedes Wort in Buchstaben und jeder Buchstabe in ein wenig Staub, der dir durch die Finger rinnt und nichts mehr wert ist. Gar nichts. Ist es nicht so? Odysseus, du brauchst nicht Ja zu sagen. Ich weiß bestimmt, dass es so ist. Du traust dir nicht. Ein Mann mit so vielen Geschichten kann sich nicht mehr trauen.
Du stehst hinter mir und schaust mir über meine Schulter zu.
Das ist